Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes Wort für den heutigen Sonntag aus Römer 13, die Verse 1 bis 7. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. Dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja Steuer, denn sie sind Gottes Diener. Auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Herr Jesus Christus, das ist dein Wort für uns an diesem Morgen. Gib uns jetzt ein Wort für unser Herz, und ein Herz für dein Wort. Amen. Im Zeitalter von Social Media und der Wutbürger hat dieses Wort keine Hochkonjunktur. Kaum eine Woche vergeht, in der in Presse und Medien nicht von irgendwelchen Übergriffen auf Personen des öffentlichen Lebens oder die öffentliche Ordnung berichtet wird. Demonstranten blockieren Straßen und Kreuzungen. Polizisten werden dabei verletzt. Diskussionen über politische Themen werden nicht mehr sachlich geführt, sondern zunehmend übergriffig in Wortwahl und Ton. Politiker werden beleidigt, verleumdet, verhöhnt, manchmal auch tätlich angegriffen. Feuerwehrleute und Sanitäter in ihren Einsätzen behindert? Keine Frage. Nicht alles, was Vertreter des Staates tun, ist gut und richtig. Auch wenn das, was sie tun, auf demokratischem Wege beschlossen sein mag. Das Demonstrationsrecht und der Protest sind ein hohes freiheitliches Gut. Es ist richtig und wichtig, dass politische Entscheidungen kritisch begleitet und hinterfragt werden. Auch durch öffentlichkeitswirksame Proteste. Es ist eine zentrale Errungenschaft, dass wir in einem freiheitlichen Staat leben, der sichert und garantiert, dass jeder seine Meinung sagen kann. Und doch fühlen sich heute immer mehr Menschen im Recht, gegebenenfalls mit Gewalt einzufordern und durchsetzen zu dürfen, was ihnen als ihr gutes Recht erscheint. Wie fremd, ja geradezu von einem anderen Stern klingen da die Sätze des Apostels. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Es ist notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Sie ist Gottes Dienerin. Kann man das? Sich so pauschal staatlichen Autoritäten unterordnen? Darf man das nach den Erfahrungen des Dritten Reichs? Am kommenden Samstag bedenken wir zum 81. Mal der Reichspogromnacht. Und gilt das auch, wenn ein Staat in seiner Gesetzgebung und seinen Entscheidungen politische und ethische Maßstäbe propagiert, die wir als Christen nicht teilen? nicht teilen können. Oder anders ausgedrückt, zugespitzt, ist das, was hier in Römer 13 steht, nicht naiv und überholt, so nicht mehr umsetzbar im 21. Jahrhundert. Sie merken es, die Fragestellungen, die hinter unserem Predigtext stehen, sind von großer Relevanz und auch von aktueller Bedeutung. Was gibt uns Gottes Wort heute Morgen mit? Wie sollen wir zu dem Staat stehen, in dem wir leben? Ich möchte mit Ihnen heute Morgen in zwei Gedanken dieser Frage nachgehen. Das erste, in den staatlichen Organen begegnet uns Gottes Ordnung. In den staatlichen Organen, da begegnet uns Gottes Ordnung. Paulus war kein Politikwissenschaftler. Er entwirft auch keine Lehre vom Staat. Paulus beurteilt hier auch nicht, was eine akzeptable, eine gute oder gar die beste Staatsform wäre. Paulus bewegt in unserem Textabschnitt eine ganz andere Frage. Wie können Christen im Alltag der Verwaltungsstrukturen des Römischen Reiches ihren Glauben leben? Welche Auswirkungen hat der Glaube an Jesus Christus auf das tägliche Leben? Das ist der Fokus des letzten großen Abschnitts im Römerbrief, der mit Kapitel 12 beginnt. Und Paulus setzt in Kapitel 12 mit den bekannten Worten ein: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wie unser vernünftiger Gottesdienst angesichts der staatlichen Autoritäten aussieht, was im Blick auf sie das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist. Darum geht es Paulus in unserem Predigttext. Und dabei hält er fest, staatliche Gewalt ist von Gott eingesetzt. Es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Für uns heute mag das eine steile, eine überraschende Aussage sein, vielleicht auch eine allzu steile Aussage. Doch biblisch ist diese Aussage nicht neu. Paulus stützt sich auf das Alte Testament. So sagt zum Beispiel Daniel zum König Nebukadnezar, zum babylonischen König Nebukadnezar. Wir haben diesen Text vor kurzem in unserem Emmaus-Gespräch gelesen. Der Gott des Himmels hat dir, König der Könige, Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben. Er hat sie dir gegeben. Oder Sprüche 8, Vers 15. Durch mich, sagt Gott, regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und die edlen Richten auf Erden. Und Jesus sagt zu seinem Richter Pilatus: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Alle Macht im Himmel und auf Erden, sie geht von Gott aus. Wer hier auf der Erde etwas zu sagen hat, weil er an den Schalt- und Machthebeln sitzt, der hat seine Macht von Gott. Dem ist seine Macht von Gott geliehen, um das Zusammenleben von Menschen zu organisieren. Denn wo Menschen zusammenleben, da braucht es Ordnungen. In Ehe und Familie, in der Schwesternschaft oder am Arbeitsplatz, in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Die Aufgabe der Obrigkeit, das Zusammenleben zu regeln, sie soll das Gute fördern und das Böse bestrafen, Grenzen setzen, damit Neid nicht zu Diebstahl führt, Streit nicht in große Konflikte ausartet, Verleumdung nicht in handgreifliches Unrecht mündet, Machtstreben nicht zu Krieg und Vertreibung führen, damit der Stärkere nicht den Schwächeren unterdrückt. Die Obrigkeit, schreibt Paulus, Vers 4, ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Mit ihr begrenzt Gott das Böse und weist die Bösen in die Schranken. Durch sie erhält er seine Schöpfung, so dass Leben möglich ist. In ihr begegnet uns letztlich Gottes Liebe. Aber ist das jetzt nicht weltfremd? Es gibt doch so viele Regierende, Herrschende in dieser Welt, die eher Diener des Bösen sind, die Menschen unterdrücken und vertreiben, Kriege führen und Völker ausbeuten und versklaven, die ihr eigenes Wohl über das Wohl anderer stellen. Auch an dieser Stelle kannte ein Paulus seine Bibel gut. Er kannte die Geschichte von den israelitischen Hebammen, die notwendigerweise Widerstand leisten gegen den Befehl des Pharao von Ägypten und die neugeborenen Jungen eben nicht töteten. Er kannte die Erzählung von Schadrach und Meschach und Abednego, wie die 30 der Anordnung des babylonischen Königs widersetzten und das goldene Standbild eben nicht anbeteten. Er wusste, dass Jesus vom römischen Statthalter Pilatus gekreuzigt worden war. Und Paulus selber war unschuldig auf Befehl von jüdischen Synagogenvorstehern geschlagen worden, auf Anordnung von römischen Amtsträgern unschuldig ins Gefängnis geworfen und gefoltert worden. Dass eine Obrigkeit ihre Macht missbrauchte, das war Paulus nicht fremd. Das erlebte er immer wieder an der eigenen Haut. Doch solche Fälle behandelt Paulus hier in Römer 13 weder direkt noch indirekt. Solche Erfahrungen fließen an dieser Stelle nicht in seine Ausführungen ein. Paulus verhandelt hier in Römer 13 nicht die Ausnahmesituation. Er verhandelt die Normalsituation. Es braucht eine Ordnung in der Gesellschaft und für die Gesellschaft. Noch leben wir in der sündigen, der unerlösten Welt. Noch sind wir Menschen, auch wir Christen Sünder. Und so braucht es eine Größe, die das Zusammenleben regelt und Vergehen sanktioniert. Fällt diese Ordnung, herrschen Chaos und Anarchie. Darum ist die Obrigkeit von Gott angeordnet. Deshalb ist es notwendig, sich hier unterzuordnen. Paulus wusste um Situationen, in denen es notwendig war, Widerspruch zu leisten, in denen Christen sich der Konfrontation mit der Obrigkeit nicht entziehen durften. Davon hatte er schon Anfang des Kapitels 12 geschrieben: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Oder den Satz unmittelbar vor unserem Text: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Macht wird missbraucht, auch von Regierenden, Obrigkeiten werden zu Diener des Bösen. Paulus kannte das. Und darum ist es wichtig, dass wir entdecken, Paulus geht es hier nicht um blinden Gehorsam oder bedingungslose Loyalität. Wenige Jahre nachdem Paulus diese Sätze an die Christen in Rom schrieb, da bestiegen römische Kaiser den Thron, die befahlen: Verehrt mich als Gott, bringt mir Opfer dar, betet mich an, so wie ihr eure Götter anbetet. In dieser Situation, da wurden Christen vor die Frage gestellt: Mache ich mit beim Kaiserkult? Verehre ich den Kaiser als Gott? Im 1. Timotheusbrief, Da geht der Apostel auf diese Frage ein. In Kapitel 2, da schreibt er: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, für den Kaiser beten, natürlich, gerade auch im Gottesdienst, betet für die Regierenden. Sie brauchen von Gott die nötige Weisheit, um ihre von Gott gegebene Aufgabe ausführen zu können. Gebet für die Kaiser, ja, aber keine Verehrung der Kaiser als Gott. Gebet zum Kaiser, Opfer an die Kaiser, unmöglich. Hier hatte die Loyalität und die Unterordnung gegenüber dem Kaiser und der Obrigkeit ihre klare Grenze. Die Frage des Verhältnisses von Christen zur Obrigkeit beschäftigte die Christenheit all die Jahrhunderte. Auch das Augsburger Bekenntnis behandelt diese Frage in Artikel 16. Von der Polizei und dem weltlichen Regiment wird gelehrt, dass alle Obrigkeit in der Welt und geordnetes Regiment und Gesetze gute Ordnung sind, die von Gott geschaffen und eingesetzt sind. Das Evangelium stößt nicht das weltliche Regiment, die Polizei und den Ehestand um, sondern will, dass man dies alles als wahrhaftige Gottesordnung erhalte und in diesen Ständen christliche Liebe und Rechte, gute Werke, jeder in seinem Beruf erweise. Deshalb sind die Christen schuldig, der Obrigkeit untertan und ihren Geboten und Gesetzen gehorsam zu sein in allem, was ohne Sünde geschehen kann. Wenn aber der Obrigkeit Gebot ohne Sünde nicht befolgt werden kann, soll man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ist es Ihnen aufgefallen? Dieser Text, er geht weiter als Paulus in Römer 13. Dieser Text geht über biblische Aussagen hinaus, dass alle Obrigkeit eine gute Ordnung ist, schreibt Paulus nicht. Oder dass sie von Gott geschaffen sind, auch davon spricht der Apostel nicht. Das steht so an keiner Stelle in der Bibel. Die Überzeugung, die hinter unserem Bekenntnistext steht, war mit dafür verantwortlich, dass viele Christen sich immer wieder widerspruchslos der Staatsgewalt unterordneten und gehorchten. Am verheerendsten in der Zeit der Nazi-Diktatur, als weite Teile der lutherischen Kirchen sich dem Nazi-Staat nicht widersetzten und nicht den notwendigen Widerspruch und Widerstand leisteten. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, der Gewalt, die Gewalt über ihn hat. Das gilt nur, solange eine Obrigkeit nicht die Aufgaben überschreitet, die ihr von Gott gegeben wurde. Maßt sich ein Staat Kompetenzen an, die ihm von Gott nicht übertragen sind, geht er gegen unschuldige Menschen vor, verliert die Aufforderung der Obrigkeit, untertan zu sein, ihre Gültigkeit. Es geht eben nicht um einen bedingungslosen Gehorsam, um eine bedingungslose Loyalität. Da würden wir Paulus missverstehen. Und doch sind die staatlichen, begegnet uns in den staatlichen Organen Gottes Ordnung. Ein zweites, das wichtig ist an dieser Stelle: Als Christen übernehmen wir Verantwortung für unser Land. Als Christen übernehmen wir Verantwortung für unser Land. Leicht lässt sich über Politiker und Staatsbedienstete schimpfen. Leicht lässt sich abkanzeln, was in staatlichen Behörden nicht gut läuft. Heute ist das ja vielerorts gang und gäbe, gerade im Internet. Paulus dagegen schreibt: Gebt jedem, was ihr schuldig seid. Vers 7, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Und interessant ist, dass Paulus zu dieser Einstellung auffordert, obwohl der römische Staat damals seine religiöse und ethische Pluralität ermöglichte, ja propagierte, die er als Christ nicht teilte, die er keineswegs gut hieß und die er erst recht nicht auslebte. Das römische Reich war in vielen Fällen sehr tolerant, was Ethik und Religion anging. Und trotzdem forderte der Apostel die Christen zur Ehrerbietung gegenüber den römischen Amtsträgern auf. Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid. Das zielt auf die Ehrerbietung und die Furcht. Das beinhaltet aber auch, wenn wir andere biblische Texte mit hinzuziehen, das Gebet für Politiker und Staatsbedienstete. Die erste Aktion von uns Christen ist immer das Gebet. Beten wir für alle, die politische und gesellschaftliche Verantwortung haben, die gesellschaftliche und politische Verantwortung haben. Es ist eine gute Tradition, dass wir in Gottesdiensten für sie fürbitten. Wer für Politiker betet, der schimpft nicht so leicht über sie. Im Gebet, da kann ich auch das, was ich nicht zustimme, auch Gesetze und Vorschriften, mit denen ich inhaltlich nicht einig bin, vor Gott bringen. Das Gebet ist der erste Ort, an dem ich Entscheidungen widerspreche, die ich nicht teile. Aus dem Gebet entspringt dann gegebenenfalls auch der öffentliche Widerspruch. Verweigere ich Politikern mein Gebet, und verweigern ist hier etwas anderes als vergessen. Verweigere ich Politikern mein Gebet, so hintergehe ich sie, obwohl ich weiß, dass sie ihre Aufgabe von Gott haben. Da lasse ich sie allein in dem Dienst, den Gott ihnen gegeben hat. Wir sind herausgefordert und aufgefordert, die staatliche Ordnung durch unser Gebet zu unterstützen, aber auch dadurch, dass wir selber Verantwortung übernehmen. Ich lese uns noch einmal einige Sätze aus Artikel 16 des Augsburger Bekenntnisses, die ich vorhin ausgelassen habe. Christen können ohne Sünde in Obrigkeit, Fürsten- und Richteramt tätig sein. Nach kaiserlichen und anderen gelten Recht und Urteile und Recht sprechen. Übeltäter mit dem Schwert bestrafen. Rechtmäßig Kriege führen, in ihnen mitstreiten, kaufen und verkaufen. Auferlegte Eide leisten, Eigentum haben, eine Ehe eingehen können und so weiter. Es braucht Christen, die sich in gesellschaftliche und staatliche Aufgaben einbringen, als Polizisten und Soldaten und Feuerwehrleute, als Sozialarbeiter und Richter und Sachbearbeiter. Es braucht Christen, sich in Staat und Gesellschaft beruflich und auch ehrenamtlich engagieren. Mir ist das noch einmal deutlich geworden bei unserer Ausschreibung der Stelle des theologischen Mitarbeiters. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, wir besuchen ja im geistlichen Zentrum einen Mitarbeiter, der hier oben im geistlichen Zentrum in unserer Gemeindearbeit tätig ist, aber der auch in der Realschule Unterricht erteilt. Und wenn man Religionsunterricht erteilen möchte, dann braucht es dazu bestimmter Voraussetzungen. Es ist gar nicht einfach, überhaupt jemanden zu finden, der geistlich und theologisch zu uns passt, der dann aber auch Religionsunterricht erteilen darf, der dafür die formalen, die staatlichen Voraussetzungen hat. Dabei ist der Religionsunterricht so eine große Chance, Kinder und Jugendliche mit dem Evangelium bekannt zu machen, sie zum Glauben einzuladen, ihnen Werte zu vermitteln. Ermutigen wir noch junge Leute, ein religionspädagogisches Studium aufzunehmen, damit sie später im Staatsdienst Religionsunterricht erteilen können? Freuen wir uns über junge Christen, die Berufe wählen, in denen sie Verantwortung in Staat und Gesellschaft übernehmen? Engagieren wir uns politisch und gesellschaftlich im Stadtrat oder in Vereinen? Unser Gotteswort heute Morgen ist provokant und doch konfrontiert es uns mit Gottes guter Ordnung. Staatliche Strukturen, sie entsprechen dem Willen unseres Gottes. Durch sie erhält Gott in seiner Liebe Leben auf dieser Welt. Bringen wir uns ein, beten wir für Politiker und Regierungsmitglieder, für Stadtrat und Bürgermeister und seien wir dabei wachsam, dass wir in allem Gott mehr gehorchen als den Menschen. Amen.